Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Marketing Meets Technology Podcast und mein Name ist Timon Hartung. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Voxo Technologieberatung, wo wir uns spezialisiert haben auf das Thema SEO und AI. Und deswegen habe ich ein spannendes Thema für euch heute mitgebracht, nämlich das Thema Halluzinationen in der AI, weil wir verlassen uns ja immer mehr und mehr auf die Outputs von der AI, aber diese Outputs sind sensationell gut, aber sind mit Vorsicht zu genießen, denn es gibt dort viele Sachen, die Unschärfen haben und die einfach nicht korrekt sind. Und deswegen wollte ich mit euch heute darüber sprechen und euch einfach mal unsere Erfahrung mitteilen und den Research, den wir da in dem Bereich betrieben haben und worauf man auf jeden Fall aufpassen sollte, damit man mit AI in Zukunft immer und immer besser arbeiten kann. In diesem Sinne, let's go und lass uns über AI-Halluzinationen sprechen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, wie ich gerade schon einleitend gesagt habe, das Thema Halluzination ist etwas, was uns immer begleitet und ich möchte euch einfach nur mal ein paar Beispiele geben, damit ihr es einordnen könnt, ob euch das auch schon mal passiert ist. Und zwar, ihr kennt das sicher, ihr habt was eingegeben und der Output war offensichtlich einfach falsch. Ja, und ich ordne das Ganze auch gleich nochmal ein. Aber spannend ist zum Beispiel sowas, und ich will einfach nur mal so ein paar Beispiele aus den letzten paar Tagen wiedergeben und auch in den letzten paar Wochen. Also eine Sache, die sehr krass war, war, ich wollte auf jeden Fall nach Köln fahren, von München aus, und hatte dann noch überlegt, dass ich da nochmal zusätzlich einen kleinen Abstecher nach Mainz mache. Und das Interessante war eigentlich, dass es dann angeblich eine direkte Bahnverbindung geben würde, um dort direkt hinzufahren. Und die war dann plötzlich, also es war nicht Mainz, sondern es war irgendein Zwischenort zwischen Frankfurt und Köln. Und diese Fahrt sollte nur 3 Stunden betragen, was dann doch schon sehr, sehr schnell ist von München aus. Und das hat mich sehr gewundert und ich habe dann mehr und mehr nachgefragt, weil es war sensationell eigentlich und ich dachte mir, das ist so toll, bin ich ja so schnell da. Da bin ich auf bahn.de gegangen, habe das nachgeprüft und diese Verbindung gab es natürlich nicht. Das andere, was sehr spannend war, im gleichen Zuge da, hieß es, dass diese Bahnverbindungen nach Köln stündlich fahren, aber auch das war faktisch nicht korrekt zu den Zeiten. Also das sind einfach so Unschärfen, die man da hat. Dann noch etwas viel Spannenderes, was nicht so offensichtlich war, ging es um das Thema iPad-Wiederherstellung. Und das, ich nehme jetzt einfach mal Beispiele, die einfach so aus dem Leben raus sind, damit ihr seht auch, wie diese Unschärfen halt sich darstellen. Und dann gehen wir da nochmal tiefer drauf ein, wie das passiert. Ich wollte ein iPad wiederherstellen, gar nicht so ein altes iPad Mini Generation 5 und habe das auch sehr spezifisch in meinem Prompt angegeben, bei ChatGPT und bei Gemini. Also ich habe beide probiert und beide haben mir nicht die richtigen Informationen gegeben, sondern sie haben eine Zusammenfassung gegeben aus der Apple-Dokumentation, die für die neueren und für die älteren Modelle gelten und deswegen nicht funktioniert. Es war ganz interessant, weil nämlich der entscheidende Faktor war am Ende, wenn man das wiederherstellt, muss man so eine Tastenkombination drücken, aber man muss nach dem ersten Neustart eine Taste wieder loslassen. Und das hat es mir einfach in keinem der Prompts gesagt, also keinem der Antworten gesagt. Und erst als ich dann auf der Apple-Seite war, habe ich das halt gesehen und konnte es dann auch wiederherstellen. Aber sieht man, das sind so feine Unschärfen. Und klar, jetzt hat es bei mir nicht funktioniert. Aber was ist, wenn ich das copy-paste und auf meine Website stelle als allgemeine Information oder noch schlimmer ins User-Handbuch gebe, dann sind da einfach falsche Informationen drin. So, und das ist einfach ganz spannend. Und das sieht man auch immer wieder, wenn man mit Software arbeitet oder sowas, dann entschuldigt sich die AI auch oft. Ja, stimmt, sorry, habe ich falsch gemacht. Und das ist halt nicht ideal, ne, an der Stelle. So, das einfach nur mal als Einleitung, damit ihr wisst, worum es hier geht. Und ich glaube, zur Einordnung muss man hier einmal ganz kurz unterscheiden. Und das habe ich jetzt tatsächlich nicht mit der AI ausgearbeitet, sondern habe mich hier an Informationen vom Fraunhofer-Institut gehalten. Und zwar die Frage, was sind eigentlich KI-Halluzinationen? Und das ist, im Prinzip sind es 2 Sachen. Und einmal ist es, wenn wir einen Prompt so formulieren, dass er mehrdeutig sein kann. Das passiert oft mit zu kurzen Prompts. Dann haben wir eine fehlende Übereinstimmung mit unserem Prompt und dem Thema, was wir haben. Und das nennt man Faithfulness tatsächlich. Oder mangelnder faktischer Korrektheit. Und das nennt man diese Factualness dann. Und die Faithfulness, die wird uns relativ schnell auffallen. Das heißt, wenn wir fragen, wie ist das Wetter heute? Und wir sitzen in München und er gibt uns das Wetter für San Francisco. Dann ist das einfach die falsche Location. Fairerweise immer noch der richtige Kontext. Da gibt es aber auch andere Sachen, wenn wir zum Beispiel etwas fragen, wie teuer ist ein Beamer? Das ist auch ein klassisches SEO-Beispiel. Und wir fragen das im Kontext einer internationalen LLMs. Dann kann es sein, dass uns umgangssprachlich die Preise von BMWs zurückgibt, weil Beamer in UK vor allen Dingen sehr stark genutzt wird, um einen BMW zu beschreiben. Aber wir wollten vielleicht doch einfach nur den Projektor haben. Und genau da ist die Thematik sehr wichtig zu verstehen, dass die Kürze eines Prompts zu einer fehlenden Übereinstimmung der Thematik führen kann. Und da müssen wir halt auch drauf achten. Aber das fällt uns wahrscheinlich relativ schnell auf, weil wir ja wussten, was wir im Kopf haben. Deswegen ist es auch wichtig, und das ist eine starke Veränderung zu der klassischen Google-Suchmaschine. Eine Google-Suchmaschine freut sich darüber, wenn wir relativ wenig Worte eingeben. Also sie freuen sich tatsächlich mehr darüber, wenn wir 1, 2 oder 3 Keywords eingeben im Vergleich zu 25 Keywords, weil das für sie viel einfacher ist, da richtige Ergebnisse wiederzugeben und auch diese besser zu trainieren und auch zu, ja, besser fein zu justieren. Bei der KI ist es genau andersrum. Eine KI hat das Problem, dass sie den Kontext gar nicht erfassen kann, wenn wir nur ein Wort eingeben, zum Beispiel wenn wir nur Hund eingeben oder nur Kreditkarte, weiß sie gar nicht damit anzufangen. Und wir haben ja danach auch keine Auswahlmöglichkeit mehr, weil es uns ja dann sozusagen ein Textergebnis gibt, während die Suchmaschine uns viele verschiedene Einzelergebnisse gibt. So, viel wichtiger ist aber diese faktische Richtigkeit. Ja? Weil diese faktische Richtigkeit ist etwas, worauf wir extrem aufpassen müssen und in Zukunft noch mehr darauf aufpassen müssen. Weil nämlich, wenn wir etwas fragen für zu einem fachlichen Thema und es inhaltlich sehr gut ist, aber trotzdem faktisch falsch ist, gerade wie ich mit dem iPad-Beispiel das gemacht habe, da war alles richtig, bis auf das Loslassen der Taste hat gefehlt. Aber das war entscheidend dafür, um das Ergebnis zu erreichen. Jetzt stellt euch das mal vor. Ich sag mal so, es gibt mehr Bereiche, da ist es nicht ganz so wichtig vielleicht, ja. Vielleicht wie man, wenn man einen Text schreibt über eine Komödie oder sowas. Aber wenn wir uns anschauen im fachlichen Ärztebereich, im fachlichen Rechtsbereich, ja, auch bei der Softwareentwicklung, sind das Themen, die problematisch sein können. Ja? So, das einfach mal so als Einleitung, dass man halt da unterscheidet, AI hat Halluzinationen im Bereich der Thematik und auch Halluzinationen im Bereich der fachlichen Richtigkeit. Fachliche Richtigkeit ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, das zu sehen. So, da noch vielleicht ein kleines Beispiel. Das ist bei kleinen Zahlen kein Problem. Aber zum Beispiel hatte ich eine Liste aus Excel, da waren sehr viele verschiedene Bezeichnungen drin, aber sehr viel gleiche Bezeichnungen auch. Und es waren nicht mehr als 50 unterschiedliche Bezeichnungen. Ich habe das reingeworfen in die KI und das Context-Window hat auf jeden Fall gepasst. Ich habe gesagt, sag mir, wie viele Bezeichnungen sind da drin? Also einfach nur, check die Duplikate. Hat es mir ausgegeben, 13 oder sowas. Ja? Also komplett random Zahl. Ich wusste, das kann nicht richtig sein. Es waren dann 48. Aber da sieht man, das ist bei einer kleinen Datenmenge, kann ich das noch schnell überblicken und ich kann es natürlich auch mit Excel nachrechnen. Aber bei großen Datenmengen ist das echt problematisch, weil wir dann falsche Daten bekommen. So, und die Ursachen von diesen Halluzinationen kommen halt daher, also erstens kann eine AI sowieso nicht so gut rechnen, da haben sie jetzt erst Rechenmodelle nachprogrammiert, weil dieses Beispiel tatsächlich, was ich gerade gesagt habe, ist von vorgestern, ja, also ist jetzt kein altes Beispiel. Aber diese Halluzinationen kommen halt aus den Trainingsdaten und wie das Modell trainiert wurde und dann auch, wie dann das Ganze feingeschliffen wurde. Und kann auch damit zu tun haben, wie oft man zum Beispiel auch bestimmte Inhalte drin hat. Weil eine Sache muss man sich immer vor Augen halten, die Trainingsdaten sind ja nicht, also bei diesen großen LLMs wie ChatGPT und Gemini und vielleicht auch Grok und die anderen draußen, die haben ein sehr breites Trainingsset, aber trotzdem kein explizites Spezialwissen. Und da kommen halt diese ganzen Unschärfen her, dass, wenn man dann was sehr Spezifisches fragt, dort eine Wissenslücke entsteht, die dann die AI versucht einfach so zu interpretieren. Ja, wo sie einfach sagt so, hey, ich gebe dir jetzt mal eine Antwort, die dir gefällt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil da wird einfach etwas dazu erfunden. Und das ist das, was man unbedingt erkennen muss. Weil da wird es nämlich dann auch unscharf. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür da. Und es ist vielleicht auch schön, hier im SEO-Kontext, im AI-Kontext das mal sich anzuschauen. Weil wir reden ja alle davon, dass AI uns alle ersetzen wird. Und ich bin ein absoluter AI-Fan. Ja, also ich finde, AI ich bin so dankbar, dass wir damit arbeiten dürfen. Ich bin so dankbar, dass wir so viel damit erleben dürfen. Und es macht meinen Arbeitsalltag auch deutlich besser. Und wir hoffen natürlich, dass wir richtig coole Automatismen in Zukunft haben. Wir bauen ja auch schon viel, wo wir SEO-Aufgaben automatisieren, wo wir Flows automatisieren und so weiter. Und ich sag mal so, in ein paar Jahren hoffe ich auch, dass die Software so gut ist, dass sie uns da auch, sag ich mal, entlasten kann, vielleicht auch ersetzen kann. Aber momentan ist es so, wir haben ja viele Kunden auch, die sagen, hey, da mache ich das einfach mit AI. Und da ist was ganz Spannendes, was da passiert. Und zwar, wir machen immer mal wieder Fragen mit ChatGPT, auch Gemini, mit den großen Modellen und sagen, hey, schau dir mal die Seite an und gib uns mal ein Audit dazu oder gib uns Feedback dazu. Und das ist ganz interessant. Die eine AI sagt, ja, das hier würden wir empfehlen, zu machen bei der Seite, SEO-seitig und auch technisch. Es sind komplett allgemeine Empfehlungen. Und andere sagen, ja, das solltest du auf der Seite machen. Die Sachen sind falsch auf der Seite. Und es stimmt einfach nicht. Zum Beispiel haben wir bei mehreren Seiten, sagt die AI, das SSL-Zertifikat, also dass kein HTTPS verwendet wird. Das ist einfach faktisch nicht korrekt. Ja, es wird natürlich HTTPS verwendet und wir haben das auch mit allen Tools geprüft. Aber es behauptet steinfest, dass da SSL nicht verwendet wird. So, das sind jetzt so Kleinigkeiten, aber das ist natürlich auch in anderen Bereichen so. Und das muss man einfach verstehen, dass dort tatsächlich mit Halbwissen gearbeitet wird von der AI und auch Interpretationsspielraum. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die AI ein bisschen faul ist. Nicht in dem Sinne, dass sie das nicht machen möchte, sondern dass einfach da die Rechenpower ausgeht. Und da in dem Zusammenhang ist mir noch was anderes aufgefallen, was sehr spannend ist in dem Zusammenhang. Wir haben ja ein sehr großes Kontext-Window bei Gemini, also 1 Million Tokens. Aber trotzdem, selbst wenn wir dieses verwenden, kriegen wir nicht den gleich guten Output wie bei kleinen Kontext-Windows, wenn wir es verwenden. Und das habe ich extra nochmal geresearched, damit wir da auch nochmal tiefer einsteigen können. Und das ist das Thema, das nennt sich Lost-in-the-Middle-Prinzip. Und zwar, was da passiert ist, wenn wir große Texte erstellen und auch aus großen Datenmengen Texte einfügen, also besonders wenn wir das jetzt, die ChatGPT und LLM, die prahlen ja alle damit, dass sie so krass große Token-Windows jetzt haben, also Kontext-Windows, dass man ganze Bücher reinkopieren kann und so weiter. Und da ist es spannend, weil das habe ich auch schon probiert, aber der Output war so unfassbar schlecht, dass man ihn eigentlich nicht verwenden konnte. Und sobald ich das Ganze kleiner mache, wird er deutlich besser. Und das nennt sich Lost-in-the-Middle-Problem. Und das ist im Prinzip eine Problematik, wo die Aufmerksamkeit vom Modell durch diese Transformer-Logik, die gebaut worden ist, sehr stark auf dem Anfang und dem Ende liegt. Das liegt auch mit der Rechenpower, weil man darf nicht vergessen, bei so einer Rechenpower ist es so, und zwar, dass der Rechenaufwand pro Token, der verwendet wird, sich quadratisch erhöht. Das heißt also, ein doppelt so langer Text ist im Vergleich zum Text davor nicht doppelt so rechenintensiv, sondern hoch 2 rechenintensiv, also 4-mal so rechenintensiv. Und das kann man sich natürlich vorstellen, wenn wir jetzt deutlich mehr Text da reinkopieren, wird das unendlich rechenintensiv. Das können sich die Firmen nicht leisten, haben nicht die Kapazitäten dazu. Und deswegen ist durch diese Transformer-Architektur und diesen Aufmerksamkeitsmechanismus geht es sehr stark auf den Anfang und auf das Ende des Inhalts. Und da haben wir dann das Problem dazu, dass selbst wenn wichtige Inhalte in der Mitte des Textes vorkommen, werden diese nicht erkannt. Ja? Das bedeutet, auch bei Zusammenfassungen von größeren Meetings, die über 2-3 Stunden gehen, hat man die Problematik, dass man durchaus in der Mitte etwas verpasst. Genauso wie bei großen PDFs oder bei wichtigen Büchern. Da fehlt ganz oft die Mitte und selbst ganz wichtige Themen sind in der Mitte nicht da. So, und das sind auch Halluzinationen, weil wir dann nämlich das Problem haben, dass uns Informationen fehlen. Aber wir neigen dazu, uns komplett auf die AI zu verlassen und nicht mehr nachzuprüfen. Und jetzt haben wir das Problem, dass dann plötzlich ja, wichtige Informationen nicht da sind und die Qualität natürlich dadurch schrumpft. Das ist echt ein richtiges Thema an der Stelle. Ja, und dann, was man auch nicht übersehen darf, ist, dass GPTs immer dazu neigen oder mehr dazu neigen, den Antworten zu gefallen, also den Fragenden zu gefallen. Also sie sind ein bisschen People-Pleaser, möchte ich mal sagen. Das heißt, wenn man sagt so, ja, ich würde gerne das und das wissen oder mein Professor hat gesagt, dann neigt das GPT dazu oder das LLM dazu, sehr, sehr schnell zu sagen, ah ja, das sehe ich auch so. Oder wenn man dann nochmal nachfragt, dann ist es auch so, ah, Entschuldigung, ja, genau so ist es ja. Das heißt, wir kriegen keine ehrlichen Antworten von LLMs, so wie uns, ich möchte jetzt immer nicht sagen, wie uns die Suchmaschine sie damals gegeben hat, weil das waren vielleicht auch keine ehrlichen Antworten an der Stelle, aber sie waren zumindest, mussten wir selber recherchieren. Aber deswegen sage ich, man muss extrem vorsichtig sein, wie man das LLM bedient, wie man die Prompts formuliert. Wenn man einen suggestiven Prompt formuliert, kriegt man eine Suggestivantwort zurück. Ja? Das bedeutet, wenn ich schon preframe, das und das, so sollte es sein, weil mein Professor sagt das und das müssen ja die richtigen Daten sein, kommt oftmals auch das zurück. Und das möchte ich jetzt nochmal ein bisschen mit Zahlen belegen, weil ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz spannend an der Stelle, dass man sich das anschaut, wie viele Halluzinationen es denn eigentlich wirklich gibt. Und natürlich sind die Daten gut. Ja? Also wir hatten viel mehr Halluzinationen vor ein paar Jahren. Man kann einfach mal grundlegend sagen, Halluzinationen gehen auf jeden Fall runter. Und wie wird das Ganze gemacht? Das wird natürlich gemacht durch Trainingsdaten, durch dieses Human Learning, also dass man sozusagen immer den Output testet und dann wieder feintuned, indem ein Mensch sich das anschaut von den Trainingslagern dort. Hat man ja auch viel gehört, dass dann bei ChatGPT das sehr stark trainiert worden ist und dass man dort es gibt dafür einen Begriff, da müssen wir nochmal ganz kurz schauen, dass man hier mit dem, das nennt sich Reverse Human Training, habe ich hier aufgeschrieben, dass man damit das immer besser und besser macht, das Ganze. So, und wenn man damit das besser macht, trainiert man es aber auch in eine gewisse Richtung. Und dazu möchte ich auch noch ein Beispiel geben. Man kann die LLMs sehr stark in bestimmte Richtungen trainieren. Man kann sie zum Beispiel besser mathematisch trainieren, man kann sie besser, ich sag mal, schreiben trainieren und man kann natürlich auch spezielle nur Arzt-LLMs machen. Aber wir reden jetzt mal von den generellen. Man kann sie aber auch in gewisse Richtungen politischer Natur trainieren und man kann sie auch in gewisser Weise in die verschiedensten Richtungen trainieren. Und das ist das, wo man auch sehr aufpassen muss. Man muss halt sehr klar sein sich darüber, wenn man dort was fragt, dass diese Antwort muss man nicht als gegeben hingeben, sondern nochmal einfach selber durch einen eigenen Filter laufen lassen. So, aber ich wollte euch jetzt die Statistiken sagen. Und zwar, also GPT-4 Turbo hat anscheinend noch 1,7% Halluzinationen, GPT-4 hat 1,8% Halluzinationen und das ist halt so der Vectra-Benchmark. So, also jetzt liegen die relativ klein, da würde ich sagen 1,6%, 1,7% Halluzinationen ist ja super. Ich persönlich würde sagen, es ist schon mal deutlich höher und das sieht man auch, wenn man sich den Fair-Benchmark von Giscard anschaut, dort, je nachdem wie man promptet, geht es Richtung 30% Halluzinationen. Da sieht man auch, wie stark das dann schon ist. Ja? Und auch bei HoloLens, wenn man sich das anschaut, hat man teilweise auch über 40% bei GPT-4.0 Halluzinationen. Und das ist halt einfach interessant. Aber man darf nicht vergessen, also die Schlüsselfaktoren, die Halluzinationen beeinflussen, sind halt die Art der Anfrage, also der Prompt. Ja? Wenn ich kurze, unpräzise oder suggestiv Fragen formuliere, erhöhe ich massiv die Wahrscheinlichkeit von Halluzinationen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben zwei Arten von Halluzinationen. Einmal faktisch inkorrekt und einmal thematisch inkorrekt. Ja, also das heißt einmal Thema verfehlt oder einmal ja, falsche Inhalte. Dann die Komplexität beim Thema ist noch ein wichtiger Punkt. Wenn wir ein hochspezialisiertes Thema nehmen, sowas wie SEO, wenn wir sowas nehmen wie oder ganz spezifische Arztthemen, ganz spezifische Bioscience-Themen, ganz spezifische Kfz-Aeroscience-Themen, zu Nischenthemen, da sind halt weniger Trainingsdaten verfügbar. Und auch wenn das LLM rausgeht und sucht und das versucht zusammenzufügen, neigen die Modelle eher dazu, diese Wissenslücken mit erfundenen Informationen zu füllen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Achtet bitte drauf. Es sind erfundene Informationen, die dafür da sind, uns eine Antwort zu geben, mit der wir happy sind. So, und das ist nicht gut. Das ist egal bei manchen Themen, aber bei ganz vielen fachlichen Themen, wo wir auch damit im Business-Kontext arbeiten, ist das absolutes No-Go. Aber wir müssen es halt auch erkennen. Wir müssen es erkennen. Ja, dann auch die Länge der Antwort natürlich. Studien deuten darauf hin, dass die Anforderung einer sehr kurzen Antwort die Halluzinationsrate steigen kann, da das Modell gezwungen ist, Informationen zu komprimieren und möglicherweise Fakten verfälscht. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt dabei. Bei längeren Antworten ist es ein bisschen besser, aber wir wissen auch, bei zu langen Antworten ist wieder unscharf. Ja, und es ist natürlich ganz wichtig zu sehen, welcher Benchmark da verwendet wird. Es gibt unterschiedliche Benchmarks. Ich finde es einfach nur interessant, wenn ihr diese Zahlen seht, Halluzinationszahlen, dass ihr auch wisst, wenn ich ChatGPT oder Gemini wäre, würde ich natürlich die geringsten Zahlen nehmen, aber man muss einfach sehen, es hängt einfach stark von dem Input ab und es hängt auch stark davon ab, wie wir damit umgehen. So, und deswegen ist auch ein wichtiger Punkt an der Stelle, AI kann so unfassbare coole Sachen machen. Ja? Es macht richtig Spaß, damit auch zu arbeiten. Und wie gesagt, ich nutze es auch jeden Tag, aber wir müssen die Outputs prüfen. Wir können uns nicht blind drauf verlassen. Und AI ersetzt auch noch nicht den SEO-Experten, ja? Ersetzt auch noch nicht den SEA-Experten. Das sind Sachen, die kommen in der Zukunft, sicherlich. Aber digitales Marketing kann man mit AI sehr gut im Anschluss nehmen. Aber wir haben auch schon versucht, digitale Strategien damit zu entwerfen. Und man muss einfach sagen, ich als Experte, der das schon viele Jahre macht, finde die Strategien, die da rauskommen, sind basic. Ja, ich würde sagen, ist okay. Ja, kann man mitarbeiten. Ist jetzt besonders innovativ? Nee. Ist da irgendwas Neues dabei, was man sich nicht, sag ich mal, innerhalb von 10 Minuten selber überlegen hätte können? Nee, nicht unbedingt. AI ist super cool. Beim Thema Kontexterstellung, also Content-Erstellung und beim Thema einfach Sachen zusammenzufassen und Sachen neu aufzubereiten, da finde ich AI sensationell und ich glaube, es wird auch viel, viel weitergehen. Aber momentan müssen wir darauf achten, dass wir immer schauen, dass der Inhalt richtig ist, dass wir diese faktische Korrektheit da haben. Und da ist einfach eine ganz, ganz wichtige Medienkompetenz dazu. Und ich will euch noch mal ein Beispiel geben, wo ich es mittlerweile sehr krass finde. Ich habe gestern so auf Instagram gescrollt. Und da kommt so ein Beitrag von irgendeinem Newsender, keine Ahnung, ob der fake oder real war. Da laufen unten Streifen, oben Streifen, so ein amerikanischer Sender halt. Und das erste Bild, was da ist, ist ein Schiff, wo Menschen auf Deck sind, also ein großes Kreuzfahrtschiff, wo Menschen auf Deck sind und eine riesige Welle, dieses komplette 5-10-stöckige Schiff trifft und quasi auch die Welle geht oben übers Deck drüber. Und da sind Menschen drauf. Ich dachte mir, also erstmal, wer hat das gefilmt? Das kann überhaupt nicht sein. Das ist voll crazy. Es gibt solche Aufnahmen ja, aber mit so großen Wellen und dass die Leute an Deck sind, ist völlig utopisch. Und dann ging das so weiter, ging darüber, dass Miami ein Cruise-Ship in Sturm gekommen ist, umgedreht ist und die Leute wieder runtergelassen hat und die Leute dann alle ihr Geld zurückbekommen haben. Aber der Sturm war einfach zu stark. Die Innenaufnahmen, die sahen alle echt aus, sahen aus wie mit Handy gemacht, aber dieses erste Bild, das war einfach fake. Das war einfach AI. War sehr gut gemacht mit AI. Und klar, ist ein Attention-Grabber, ne? Aber da muss man sich auch jetzt immer mehr fragen, was ist echt, was ist falsch? Und deswegen brauchen wir diese Medienkompetenz, diese fachliche Kompetenz, um genau beurteilen zu können, ob die Sachen richtig oder falsch sind. Und wenn wir davon sprechen, dass Experten durch AI aussterben, dann sage ich, maybe. Und ja, zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Aber der Experte, der beurteilen kann, dass der Output von dem LLM richtig ist, der wird momentan noch mehr gebraucht denn je. Weil ich sehe ganz viele Leute da draußen, die ihr Suchverhalten jetzt schon geändert haben. Die suchen nicht mehr auf Google, was auch völlig okay ist. Google, also die 10 alten Links, fühlen sich an wie eine Faxmaschine, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ein Briefschreiben. Fühlt sich an wie ein Briefschreiben zu E-Mail-Zeiten. Ist völlig verrückt. Ich nutze auch jeden Tag die AI-Suche, weil ich es total geil finde. Und wir optimieren ja auch dafür, weil wir glauben, das ist die Zukunft. Aber ohne die Medienkompetenz beurteilen zu können, ob diese Inhalte richtig sind oder falsch sind, geht mir dort ein hohes Risiko ein, Falschinformationen zu bekommen. Sagen wir, es sind nur 10%. Trotzdem 10% Falschinformationen zu bekommen, die, wenn wir sie ungefiltert einfach übernehmen, und schaden können. Das heißt, wir brauchen einen deutlich besseren Medienkompetenzfilter. Wir brauchen die Expertise weiterhin. Das heißt, entweder haben wir sie selber. Das heißt, wir lernen immer weiter. Oder wir haben einen Experten, der uns berät. Oder wir nutzen ein Netzwerk und fragen danach, bevor wir diese Sachen nehmen als bare Münze und sie implementieren irgendwo. Ja. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen, ich rede ja mit vielen Leuten da draußen, die halt dann, also auch unsere Kunden fordern das sehr stark an, dass wir immer mehr AI-Search machen, immer mehr KI machen. Und wie gesagt, ich habe auch immer das Thema auf dem Tisch, ja, das macht die AI für mich. Und bis zum gewissen Grad ist es auch so. Aber wenn man wirklich es richtig haben möchte und nicht in die Gefahr laufen möchte, bei SEO wirklich einen groben Fehler zu begehen oder auch bei AI-Search einen groben Fehler zu begehen oder in einem anderen Expertisenfeld, sollte man sich nicht nur auf die KI verlassen, sondern sollte die Sachen, die sie ausspuckt, auf jeden Fall hinterfragen, weil Halluzinationen sind einfach da. Ja. Und deswegen, ich kann es euch nur raten, schaut euch das an. Wenn ihr das rauskriegt, ich meine, ihr kennt euch ja auch oft auch aus, hinterfragt die AI-Antworten mit einem kritischen Mindset, sodass ihr das nicht einfach übernehmt. Aber ich denke, dort wird halt sehr, sehr viel passieren, jetzt auch in den nächsten paar Jahren, wenn sich das Suchverhalten stark ändert, dass die Menschen da draußen einfach diese AI-Antworten einfach hinnehmen und damit dann weitermachen. Und klar, die AI wird sich auch verbessern. Das heißt, ich glaube, die Halluzinationen werden massiv runtergehen. Aber ich glaube, dieses mit dem Suggestivfragen ist sehr, sehr schwierig zu bekämpfen, dass die AI sagt, nee, das ist trotzdem so. Und wir einfach darauf aufpassen müssen, dass wir alle Menschen dort draußen, auch die Kinder vor allen Dingen, dazu ausbilden, dass sie eine sehr, sehr gute Medienkompetenz haben, dass sie Fake-Bilder, AI-Bilder, Fake-Videos, Fake-AI-Videos erkennen können und auch falsche Informationen gut erkennen können. Ich glaube, es war schon immer eine wichtige Kompetenz. Ich glaube, jetzt ist sie noch wichtiger, die selbst wieder doch die Expertise zu haben, zu wissen, wie wird sowas berechnet, ja? Wie in der Schule, als man gesagt hat, wofür brauche ich das jemals im Leben? Ja, jetzt brauchen wir es doch. Ne? Zu wissen, wie grob Sachen berechnet werden, wie grob Sachen sein können, ob das überhaupt Sinn macht, ja? Und natürlich auch die fachliche Expertise, um das beurteilen zu können. Ja. Deswegen, also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, wir haben auch unten nochmal verlinkt eine AI-Ready-Checkliste. Da könnt ihr gucken, ob eure Seite AI-Ready ist und ob ihr da alles schon richtig gemacht habt. Ihr könnt euch gerne runterladen, um dort auch ja, euch für diesen AI-Wandel vorzubereiten. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Und ansonsten kann ich nur sagen, hey, schaut gerne wieder zu, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche oder in den Tag. Und wie gesagt, checkt eure AI-Ausgaben und prüft das alles kritisch. Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.